Ja, die Tendenz geht ja in diese Richtung. Ich glaube, es wird noch nicht ganz so leicht, wie es jetzt im Moment ausschaut, vor allem wenn man so aus Bayern nach draußen schaut. Ich denke und erlebe es so, dass die Widerstände innerhalb der CDU noch sehr stark sind. Da gibt es noch große Kritiker, Skeptiker und so ganz leicht wird es vermutlich nicht, dass sich die CSU da auch auf Bundesebene innerhalb der, also mit der, zusammen mit der CDU durchsetzt.
Jetzt braucht man ja, um so einen bundesweiten Volksentscheid in der Verfassung, im Grundgesetz zu verankern, eine Zweidrittelmehrheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es reicht noch nicht, wenn jetzt mal angenommen die CDU dagegen ist. Die hat nämlich 254 Abgeordnete bei 631 Abgeordneten insgesamt im Bundestag. Was sagt denn die CDU, dass sie sich noch immer nicht für bundesweite Volksentscheide erwärmen kann? Was sind denn da ihre Argumente?
Also ein großes Argument ist, dass es den Bürgern noch nicht zugetraut wird, dass die Bürger hier nicht in der Lage sind zu entscheiden. Und dann kommen die ganz klassischen Argumente, nämlich, dass es zu lang dauert und dass die Themen zu komplex seien und dass es schlicht einfach nicht in Frage kommt, dass hier die Bürger entscheiden.
Ist da was Wahres dran? Weil im Prinzip gibt's ja bei Volksentscheiden immer nur die Ja-Nein-Option. Könnte man nicht sagen, da hat die CDU nicht Unrecht?
Es gibt am Ende die Ja-Nein-Entscheidung, aber davor findet ja ein langer Diskussionsprozess statt. Und es ist ja durchaus denkbar, dass nicht nur eine Frage zur Abstimmung steht, sondern dass mehrere Alternativen zum gleichen Thema zur Abstimmung stehen. Insofern löst sich diese strikte Runterbrechung auf Ja-Nein wieder auf.
Wie müsste denn nach Ansicht von Mehr Demokratie ein bundesweiter Volksentscheid aussehen? Was habt ihr euch da ausgedacht?
Also wir haben einen eigenen Gesetzentwurf erarbeitet und auch durch eine Mitgliederurabstimmung letztlich zu unserer Position hier gestellt. Und wir sehen ein dreistufiges Verfahren vor. Einmal die Volksinitiative, die stellen wir uns so vor, dass mit 100.000 Unterschriften ein Thema in das Parlament eingebracht werden kann. Da sollen dann auch die Initiatoren Rederecht haben im Parlament. Und der Vorteil daran ist, dass überhaupt die Bürger erstmal ein Thema setzen können auf die Agenda im Bundestag. Dann kann natürlich dieses Thema aufgegriffen werden und übernommen werden durch den Bundestag. Sollte das nicht der Fall sein, dann sagen wir, muss es weitergehen können mit einem Volksbegehren. Und da sehen wir 1 Million Unterschriften zum Sammeln vor, in einer freien Sammlung innerhalb von 6 Monaten, wo die Menschen dafür unterschreiben letztlich, dass es zu dem Thema zu einem Volksentscheid kommt. Und dann ist die Frage wieder im Parlament, dann kann das Parlament, also der Bundestag, eine Alternativfrage vorlegen oder auch wieder übernehmen. Und letztlich steht dann der Volksentscheid, wo wir sagen, da reicht die einfache Mehrheit der Abstimmenden.
Was wären denn so ganz konkrete Beispiele mal, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Worüber könnten denn Bürgerinnen und Bürger bei bundesweiten Volksentscheiden abstimmen? Was wären da so mögliche Abstimmungen?
Also das sind natürlich die ganz klassischen Themen, die auch im Bundestag bewegt werden. Denkbar wäre beispielsweise eine Rentenreform, die durch die Bürger abgestimmt werden könnte, aber auch alle anderen Fragen, die bundesdeutsche oder bundesweite Bedeutung haben.
Also im Prinzip kann über alle möglichen Gesetzesvorhaben abgestimmt werden.
Ja, und gleichzeitig sagen wir aber auch, und das ist wichtig, weil das wird von Kritikern oft uns entgegengebracht, wir sagen, es muss auch spätestens an der Stelle des Volksbegehrens eine Überprüfung auf die Verfassungskonformität stattfinden. Also da muss schon geschaut werden, dass die Gesetzesvorschläge auch vereinbar sind mit dem Grundgesetz. Also diese Kontrolle, die sehen wir vor.
Also die oft zitierte Volksabstimmung über die Todesstrafe kann somit nicht stattfinden.
Die würde überhaupt nicht möglich sein, dass diese stattfindet, ja.
Jetzt leben wir ja in Zeiten, wo rechtspopulistische Bewegungen enormen Auftrieb haben. Müssen wir da nicht Angst haben, dass vor allem Rechtspopulisten Rechte mit den Instrumenten Volksbegehren und Volksentscheid die Stimmung hierzulande weiter aufheizen?
Also ich denke, an dieser Stelle muss man unterscheiden. Einmal zwischen der Stimmung, die in einem Land ist, und dem Instrument Volksbegehren und Volksentscheid. Und Volksbegehren und Volksentscheid bringen zutage, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Und zugleich bin ich mir ziemlich sicher, also dass solche Initiativen gar keine Mehrheit hätten, denn die Mehrheit ist nicht so in Deutschland. Und es gibt ja auch immer noch eine Gegengewichtung, eine Gegenströmung zu diesen rechten oder populistischen Stimmen, die laut werden, aber die anderen sind vielleicht im Moment nur leise.
Jetzt wird ja auch dann auch immer von Gegnern von Volksentscheiden auf Bundesebene eingeführt. Schaut doch nach Großbritannien, was da passiert ist. Schaut doch nach Ungarn, was Orban hat abstimmen lassen. Was entgegnest du auf solche Vorwürfe? Es gibt ja doch ganz eklatante Unterschiede zwischen dem Brexit-Votum in Großbritannien und der Orban-Abstimmung und dem Konzept der bundesweiten Volksentscheide. Wo sind da die Unterschiede?
Also in der Tat lohnt es an dieser Stelle ganz genau hinzuschauen. Und was wir fordern, die Volksabstimmung, dieses dreistufige Verfahren, das wird von unten angesetzt. Und was wir erlebt haben mit Brexit oder auch von Orban, das sind von oben angesetzte Referenden. Das ist nichts, was wir von Mehr Demokratie fordern. Das ist manipulationsanfällig. Damit kann letztlich eine Meinung versucht werden zu bestätigen und sich das Deckmäntelchen der direkten Demokratie übergezogen werden. Also da sehen wir auch eine ganz deutliche Kritik. Und leider wird gerade sehr viel in einen Topf geworfen. Wir sagen, man kann theoretisch ein Referendum machen, auch wenn wir es nicht fordern, aber nur mit ein paar Spielregeln, nämlich mit langen Diskussionszeiten, nicht auf die Schnelle, nicht ad hoc. Und es muss immer möglich sein, dass hier auch Alternativvorschläge zur Abstimmung stehen.
Lustigerweise, es ist ja eigentlich das Vorhaben von David Cameron, den EU-Austritt oder in der EU bleiben zur Abstimmung zu stellen, ist ja der Schuss für ihn nach hinten losgegangen. Die Bürger Großbritanniens haben sich ja für den Brexit ausgesprochen. Das war ja nicht Camerons Absicht. Auch Orban hat sich ja mit seiner Volksabstimmung, mit seiner Bürgerbefragung ja nicht durchsetzen können. Es haben ja zu wenig gewählt und die Volksabstimmung war damit gegenstandslos. Kommen wir doch mal jetzt nach Bayern. Und wir waren jetzt gerade beim Brexit und bei Orban. Und auch die bayerische Staatsregierung hat ja ein Instrument eingeführt im Jahr 2015, die sich, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, hilf mir schnell, Bürgerbefragung heißt.
Volksbefragung
ja. Heißt, das ist ja ein ähnliches Instrument, oder? Was David Cameron in Großbritannien verwendet hat.
Ja, und das ist auch ein bisschen ein Trend, den wir sehen können gerade. Also diese Volksbefragung, die manche sagen, Seehofer erfunden hat, um mehr Bürgernähe zu suggerieren, lehnen wir natürlich ab. Denn das ist wirklich ein unsägliches Instrument, wenn man sich schaut, was da, wie das überhaupt zustande kommen kann. Also da kann nur die Mehrheit im Landtag plus die Landesregierung diese Volksbefragung beschließen zu landesweit wichtigen Themen. Was soll das sein? Die Opposition hat nicht die Möglichkeit, eine Volksbefragung auszulösen und schon gar nicht das Volk von unten. Und dann ist das Ganze auch noch unverbindlich, so wird's gesagt, also ist es auch, aber es hat natürlich immer eine politische Wirkung, es hat eine Aussage, wenn die Menschen gefragt werden. Also wir sehen darin nichts Gutes und haben da mehr Sorge, dass es eher missbraucht wird.
Ja, es wird ja dem Horst Seehofer unterstellt, er hat das deswegen eingeführt, weil er über die dritte Startbahn gern bayernweit abstimmen, also die dritte Startbahn für München, für den Münchner Flughafen gern bayernweit abstimmen lassen würde. Ist da was dran oder was glaubst du?
Ja, es ist in diesem Kontext ja erschienen, dieses Instrument. Und ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob überhaupt klar ist, zu welchen Themen es angewendet werden sollen. Es schien im ersten Moment wahrscheinlich spannend, hier ganz Bayern über die dritte Startbahn zu fragen. Ich weiß nicht, kann damit nicht viel anfangen.
Jetzt wird ja gegen die Volksbefragung geklagt vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Gehört Mehr Demokratie auch zu den Klägern?
Nein, es klagen die Grünen von Anfang an. Und weil die genau diese Argumente bringen, es ist einfach zu manipulativ und auch noch unverbindlich. Und dann hat die SPD im Landtag sich mit einer eigenen Klage angeschlossen, weil die sagen, die Opposition, also die Minderheitenrechte sind verletzt, weil die eben dieses Instrument nicht bedienen können.
Also ihr werdet auch eher froh, wenn dieses Instrument wieder abgeschafft wird.
Ja, und irgendwie gehe ich auch davon aus, dass es abgeschafft wird wieder.
Dann kommen wir jetzt zu den bayerischen Volksbegehren und Volksentscheiden. Da habt ihr heute eine Pressekonferenz veranstaltet und habt dort den Volksentscheids-Ranking 2016 veröffentlicht. Was ist das und was wird da aufgelistet?
Mehr Demokratie erfasst ja sämtliche Zahlen zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene und zu Volksbegehren und Volksentscheiden auf Landesebene, also auf den Bundeslandsebene, weil bundesweit haben wir es ja noch nicht. Und wir sind die Einzigen, die diese Zahlen erfassen und auch auswerten. Und so legen wir jetzt zum fünften Mal einen Bericht vor und schauen, wie sind denn die Regelungen der direkten Demokratie bundesweit. Und wir arbeiten da auch gerade auf kommunaler Ebene mit der Uni in Wuppertal zusammen und ziehen hier Schlüsse, wie sieht's denn aus. Denn die Regelungen in den Bundesländern sind doch sehr unterschiedlich.
Bleiben wir doch bei Bayern, wo steht denn Bayern?
Also in der Gesamtbetrachtung steht Bayern wirklich an vorderster Stelle, Platz 1 zusammen mit Bremen, wenn man auf die Gesamtregeln schaut, also wenn man Landesebene und kommunale Ebene zusammennimmt. Wenn man es ein bisschen aufdröselt, dann sind die Regelungen für Volksbegehren und Volksentscheide in Bayern befriedigend, da stehen wir auf Platz 3. Und auf der kommunalen Ebene sind wir aber noch gut dabei, da stehen wir ganz knapp auf Platz 2 hinter Thüringen.
Alle wissen, es gibt Volksbegehren, Volksentscheide, aber keiner weiß so recht, wie hoch das Quorum ist, wie viele Stimmen man sammeln muss, Unterschriften man sammeln muss, dass man überhaupt ein Volksbegehren einleiten kann. Kannst du das nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen?
Also auf Landesebene haben wir Volksbegehren. Da haben wir auch ein dreistufiges Verfahren. Da ist zunächst, also man kann nur Gesetzesvorschläge zur Abstimmung stellen. Um überhaupt in den Genuss eines Volksbegehrens zu kommen, muss man zuerst einen Zulassungsantrag, also für einen Zulassungsantrag 25.000 Unterschriften sammeln. Dann wird das Ganze vom Innenministerium geprüft. Und wenn dem nichts entgegensteht, kommt es zum Volksbegehren. Da müssen dann, da ist Bayern wirklich schlecht, innerhalb von 2 Wochen 10% der Wahlberechtigten, das sind fast 1 Million Menschen, auf die Ämter gehen und sich eintragen, dass sie über diese Frage einen Volksentscheid machen wollen. Wenn die das schaffen, kommt es zum Volksentscheid und da reicht dann, wenn es nicht eine Verfassungsänderung ist, die einfache Mehrheit. Das ist dann wieder gut.
Aber dieses Sammeln der Stimmen innerhalb von 2 Wochen, ist das eins der großen Hürden, die ihr kritisiert und die ihr gern abgeschafft hättet oder ein bisschen den Zeitraum ausgedehnt hätte?
Ja, also es muss mindestens der Zeitraum ausgedehnt werden. Ganz zu Beginn hatten wir ja eine 4-wöchige Eintragungszeit. Aber was noch viel wichtiger für uns ist, dass auch die Unterschriften, man kann eine Amtseintragung machen, aber zusätzlich auch frei gesammelt werden können. Uns ist ganz wichtig, die direkte Demokratie lebt vom Gespräch, vom Ringen miteinander und das wird da total unterbunden. Also man muss sich vorstellen, wenn man gefragt wird zu einem Thema, hat man ja erstmal vielleicht gar nicht so eine Ahnung und die Ahnung kommt aber oder das Wissen mehrt sich, wenn man spricht, wenn man liest, wenn man sich austauscht und das findet beim Volksbegehren gar nicht statt. Und in einem Flächenland in 2 Wochen so viele Menschen auf ein Amt zu bewegen, das ist natürlich, und dann noch aufs Amt, hat natürlich schon auch so eine Bedeutung.
Welche Volksbegehren und welche Volksentscheide haben denn funktioniert in Bayern in den letzten Jahren? Auch da habe ich gemerkt, die wenigsten erinnern sich noch an die Volksentscheide, die stattgefunden haben.
Also es sind ja gar nicht so viele. Es waren ja in den letzten 70 Jahren gerade mal 6. Und wenn wir die wenigen Jahre zurückschauen, so hat zumindest ein Volksbegehren funktioniert zur Abschaffung der Studiengebühren. Da kam es dann nicht zum Volksentscheid, weil der Landtag das selber übernommen hat. Und noch ein Stück weiter davor war das Rauchfrei-Volksbegehren, also wo der Nichtraucherschutz eingeführt wurde. Da kam es wirklich, da sind alle Hürden genommen worden. Der Senat wurde abgeschafft mit einem Volksbegehren. Und wir haben natürlich Bürgerbegehren und Bürgerentscheide eingeführt vor 20 Jahren mit auch Volksbegehren.
Welche Hürden gibt es das noch? Die eine Hürde hast du ja gesagt, dass so viele Unterschriften oder Stimmen eingesammelt werden müssen in diesem kurzen Zeitraum von 14 Tagen. Welche Hürden gibt es noch, die ihr gerne abschaffen würde, damit Volksbegehren und Volksentscheide, die Instrumente, leichter gehandhabt werden können?
Also der Hauptkritikpunkt ist natürlich noch das Finanztabu, das wir haben auf der Landesebene. Das heißt, ein Volksbegehren, was Auswirkungen auf den bayerischen Haushalt hat, also Kosten verursacht, ist überhaupt nicht möglich. Also man denke daran, es wäre kein Volksbegehren möglich für kleinere Klassen, für mehr Polizei, für was auch immer man gestalten möchte, ist ja in der Regel mit Kosten verbunden. Und das ist von vornherein ausgeschlossen, weil es einfach Geld kostet. Und das darf nicht sein und da wünschen wir uns schon eine Aufweichung, dass auch finanzwirksame Themen zugelassen werden.
Was wird da dem Bürger und der Bürgerin unterstellt, dass sie mit Geld nicht umgehen können?
Ja, diese Unterstellung gibt's, die belegt sich aber gar nicht aus der Praxis. In der Schweiz werden auch über Steuererhöhungen letztlich abgestimmt, die dann die Bürger sich selbst geben, weil sie einfach das Gemeinwohl im Blick haben. Auf der kommunalen Ebene sehen wir, dass die Bürger in der Regel sparsamer sind, also die wünschen sich eher eine Rathaussanierung als einen Protzenneubau. Und ich denke, es fehlt noch ein Stück Vertrauen in die Bürger, hier auch das Heft ein Stück weit mehr noch aus der Hand zu geben.
Jetzt hast du gesagt, mit einem Volksentscheid wurden Bürgerbegehren und Bürgerentscheide und auch Ratsbegehren auf kommunaler Ebene eingeführt. Vielleicht erstmal definieren wir das mal. Was ist ein Bürgerbegehren, ein Bürgerentscheid? Das kann man sich, glaube ich, denken, aber was ist dann das Ratsbegehren?
Also wie der Name ja sagt, ist das Begehren der Bürger, das Bürgerbegehren. Da sammeln die Bürger Unterschriften zu einer Sachfrage und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, dass auch der Gemeinderat oder Stadtrat mit einfacher Mehrheit eine Frage den Bürgern zur Abstimmung vorlegen kann. Und das ist dann das sogenannte Ratsbegehren. Am Schluss ist es wieder ein Bürgerentscheid, weil ja die Bürger entscheiden.
Wenn wir jetzt auf die Ebene schauen, auf die kommunale Ebene, welche Hürden gibt es da, die ihr von mehr Demokratie kritisiert, die abgeschafft werden sollten oder ein bisschen runtergeschraubt werden sollen? Was gibt es da alles?
Also erstaunlicherweise gibt's ja da gar nicht so viel, denn die Regeln, wie sie angewendet werden, haben wir mit unserem Gesetzentwurf hier eingeführt. Also die Bürger haben es eingeführt, wir haben es vorgelegt. Aber trotzdem können wir sagen, dass zum Beispiel das Quorum am Ende, also wir haben ja einmal die Unterschriftensammlung, wo eine bestimmte Anzahl an Unterschriften gesammelt werden muss, dass es überhaupt zu einem Bürgerentscheid kommt. Und der Bürgerentscheid selber ist dann nochmal einem Quorum unterworfen. Und zwar nicht nur einem Beteiligungsquorum, also dass eine bestimmte Anzahl hingehen muss, sondern auch noch einem Zustimmungsquorum. Also es müssen eine bestimmte Anzahl an Menschen zustimmen. Und das ist natürlich fraglich, ob es das überhaupt braucht. Also wir sagen, es braucht es nicht.
Naja, wenn jetzt aber nur eine kleine Minderheit, das steht ja da dahinter wahrscheinlich, die Denke, also die meisten Leute gehen gar nicht erst zur Abstimmung und eine kleine aktive Minderheit stimmt ab und setzt sich durch, ist ja auch problematisch, oder? Oder wie kann man dem entgehen?
Theoretisch kann das passieren, aber wichtig ist ja, dass jeder die Möglichkeit hat, auch zur Abstimmung zu gehen. Und wenn mir es egal ist, was passiert, dann muss ich das halt auch mal in Kauf nehmen. Ich erlebe es eher andersrum, dass in dem Moment, wo die Menschen gefragt werden, haben die auch Lust zu entscheiden, wenn sie wirklich dürfen.
Wenn wir jetzt auf München schauen, wie hoch ist da das Beteiligungsquorum und auch wie viele müssen dann dem Projekt oder dem Entscheid zustimmen, der vorgelegt wird? Wie schaut's da aus?
Also das sind 10% bei so einer Größe von München. Die absoluten Zahlen müsste ich jetzt ausrechnen. Das liegt natürlich daran, wie viele Wahlberechtigte es gibt, aber es ist schon auch nochmal eine Hürde, die zu nehmen ist. Aber das Problem liegt gar nicht so sehr an den Großstädten, sondern eher an den Gemeinden so ab 20.000 bis 50.000 Einwohner. Also die haben es schwieriger.
Warum lassen sich die Leute da schlechter mobilisieren?
Ja, der Aufwand ist einfach größer, weil man nicht mehr so direkt im Kontakt ist wie in den kleineren Gemeinden. Also da bei den kleineren Gemeinden, da kennt man sich, da trifft man sich. Und jetzt in so mittelgroßen Städten, da ist es schon ein Stück weit anonymer. Und da wird aber nicht so eine Kampagne gefahren, wie jetzt beispielsweise es in München nötig wäre. Also da ist die Herangehensweise auch eine andere. Mhm. Aber es ist eine Ungleichbehandlung.
Welche wichtigen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gab es denn in den letzten Jahren in München? Vielleicht kannst du da uns da auch ein paar nennen.
Naja, der wirklich bundesweit die größte Bedeutung hat, was ja auch der erste große war und der als Münchner ja jeden Tag fast erlebbar ist, ist die Untertunnelung durch München. Das ist ein Riesenprojekt, was einfach wo der Stadtrat viele, viele Jahre gerungen hat und letztlich haben es die Bürger entschieden und es hat Auswirkungen bis heute. Also das war eine Bauzeit von 15, 16 Jahren. Das ist groß. Die Allianz Arena wurde abgestimmt per Bürgerentscheid. Es gibt immer noch den bestehenden Bürgerentscheid, dass innerhalb des Altstadtrings kein Hochhaus höher als die Frauenkirche sein darf. Und jetzt im Moment läuft ja auch ein Bürgerbegehren zu München raus aus der Steinkohle. Ein anderes ist in Vorbereitung zu sauberer Luft. Also die Münchner sind schon eher lustig dabei.
Ja, da scheint einiges in Bewegung geraten zu sein. Auch Heiner Geißler hat eine Bürgerentscheid zum Thema zweiter S-Bahn-Tunnel gefordert. Das stand aber jetzt auch nur einmal in der Zeitung. Und irgendwie hat das dann niemand aufgegriffen, auch die Umwelt- und Naturschutzverbände nicht. Weißt du da mehr? Gibt es da Neuigkeiten oder ist das ad acta gelegt?
Also ich habe in der Tat auch nur diese eine Meldung gehört und da sind wir aber genau wieder bei dem Problem. Nämlich wenn es von oben in Anführungszeichen angeordnet oder vorgeschlagen wird, dann ist es nicht von unten getragen, von den Menschen. Und offensichtlich gibt es gerade keine Initiative, die das machen möchte in München. Und das dann ja so von oben vorzuschlagen, ist auch die Frage, ob das Sinn macht. Wenn wir zum Riedberger Horn zum Beispiel schauen, wo ja zwei Skigebiete verbunden werden sollten. Die Gemeinden haben das so entschieden, obwohl sie es gar nicht entscheiden dürfen. Also dieser Bürgerentscheid hätte gar nicht stattfinden
dürfen. Musst du ein bisschen nochmal erklären, um was es beim Riedberger Horn geht. Das ist ja, vor ein paar Wochen in der Presse gewesen. Ja. Was ist da passiert?
Also beim Riedberger Horn war ja das Bestreben, dass man zwei Skigebiete mit einer Skischaukel oder einem Lift verbindet, um hier den Tourismus anzukurbeln. Was aber zur Folge hätte, dass man den bayerischen Alpenplan ändern müsste. Und eine Initiative von Bürgern, die so ein Bürgerbegehren vorgeschlagen hätten, die wären gar nie zugelassen worden. Aber es war ein Vorschlag vom Ministerpräsident Seehofer, der gesagt hat, frag doch mal die Menschen vor Ort, ob die das wollen. Und dann können wir auf Landesebene tätig werden. Sowas ist manipulativ. Das geht eigentlich gar nicht.
Vor allen Dingen wurde ja es nur diesen beiden kleinen Gemeinden vorgelegt, die Abstimmung, die alle zu großen Teilen vom Skitourismus profitieren, die umliegenden Gemeinden, die ja auch irgendwie an diesen Bergen beteiligt sind, oder auch die Touristinnen und Touristen, die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die dort sich aufhalten, die wurden ja da nicht befragt, sondern es war einfach eine Abstimmung, wo eigentlich schon von vornherein feststand, wie sie ausgeht.
Ja, und eine Abstimmung, wo von vornherein feststand, dass hier keine Letztentscheidungsmöglichkeit besteht. Die können das gar nicht entscheiden. Also es wurde zum einen denen suggeriert, sie können das entscheiden und können ihren Tourismus ankurbeln. Und allen anderen wurde gesagt, nur ein paar wenige, die stimmen jetzt über so ein Großprojekt ab. Und das gerät dann in eine Schieflage. Und dann rufen bei uns aufgeregte Menschen an und sagen, seid ihr verrückt mit der direkten Demokratie? Was wollt ihr da eigentlich? Das kann ja nicht sein, dass wenige über alles entscheiden. Und da entsteht ein Missverständnis. Das geht so nicht.
Also ganz wichtig für euch, Bürgerbegehren, Bürger Entscheide müssen von unten kommen, können und sollen auf keinen Fall von oben irgendwie verordnet werden.
So ist der Optimalfall, denn Politikerinnen und Politiker sind gewählt, um ihre Arbeit zu machen, und das ist auch in Ordnung so. Und wir brauchen genau die direkte Demokratie ja als Ergänzung dazu, dass wir nicht alle 4, 5 oder 6 Jahre unser Kreuz abgeben, sondern dazwischen uns einschalten können. Und ja, es kann, also gerade auf kommunaler Ebene kann schon ein Ratsbegehren stattfinden. Da spricht auch gar nichts dagegen. Da ist die Kommunikation viel direkter. Da haben die Bürger auch die Möglichkeit, schnell zu reagieren mit einem Gegenvorschlag. Aber je höher die Ebene wird, desto mehr lehnen wir das ab.
Jetzt haben wir die Bundesebene, die Landesebene, auch die kommunale Ebene. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zur Stadtbezirksebene. Also praktisch, wir schauen jetzt ins Stadtviertel rein. Und es war mir völlig unbekannt und auch allen anderen, mit denen ich heute gesprochen habe, dass es sogar die Möglichkeit von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid auf Stadtbezirksebene gibt. Also zum Beispiel hier, wir sind im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Auch hier könnte man ein Bürgerbegehren einleiten und es zu einem Bürgerentscheid kommen lassen. Du wusstest davon.
Ich wusste davon.
Aber kennst du einen Fall, dass es schon mal zu einem Bürgerentscheid, Bürgerbegehren auf Stadtbezirksebene gekommen ist?
Also ich kenne keinen Fall, wo es wirklich zum Entscheid kam. Es gab immer mal wieder Überlegungen, und man muss ja auch genau schauen, unter welchen Voraussetzungen ist es überhaupt möglich. Und ein stadtbezirksweiter Bürgerentscheid kann nur dann stattfinden, wenn der Stadtrat dem Bezirk Aufgaben zur Entscheidung übertragen hat. Und das sind ja gar nicht so viele. Aber denkbar ist es, dass, wir hatten es ja über Grünanlagen oder kleine Parks, schon auch hier stadtteilweit ein Bürgerentscheid stattfinden kann.
Jetzt wird das nicht wahrgenommen. Warum glaubst du, ist das so?
Ja. Möglicherweise ist es nicht so bekannt. Das glaube ich schon. Weil es gibt ja wirklich nur in München und in Ingolstadt Bezirksausschüsse in den großen Städten. Und wo diese Möglichkeit besteht. Und dann muss es auch ein Thema sein, ein Anliegen sein, das den ganzen Stadtbezirk betrifft und aber dort entschieden werden kann. Und ich glaube, das sind gar nicht so viele.
Aber es wäre doch ein schönes Thema für mehr Demokratie und sich das dem Ganzen mal anzunehmen und mal nachzufragen.
Das ist sicherlich ein schönes Thema, und gleichzeitig schwingt da auch eine Forderung von uns mit, nämlich, dass wir schon sagen, also es soll nicht nur auf Bezirksebene Bürgerbegehren geben, sondern auch in Ortsteilen, in den Gemeinden in Bayern. Wir haben ja Gemeinden, die sind zusammengesetzt, und da ist in einem Ortsteil oder in einer Verwaltungsgemeinschaft was wirklich brennend, was die anderen 5, 10 Kilometer weiter überhaupt nicht interessiert. Und insofern sind die chancenlos, ein Thema auf die Agenda zu setzen, und da bräuchte es eigentlich wirklich noch die kleinere Einheit.
Dann hoffen wir mal, dass da bald was in Bewegung gerät. Dann danke für das Gespräch.
Danke.